Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen zu dieser Gemeinschaftsstunde, dass wir uns wieder unter Gottes Wort versammeln können, einfach hören, was er uns sagen möchte. Ja, und ich möchte zu Beginn beten. Lieber Heiland, hab Dank, dass wir heute Abend wieder hier in deinem Namen zusammen sein dürfen, dass wir dein Wort betrachten können. Hab Dank, dass wir deine Kinder sind, weil du uns erlöst hast am Kreuz von Golgatha. Hab Dank für das neue Leben, das du uns gibst und dass wir immer weiter wachsen dürfen im Glauben mit deiner Hilfe. Und wir möchten jetzt auch heute Abend auf dein Wort hören, damit wir gestärkt werden dürfen und erkennen dürfen, was du uns sagen willst. Ja, Herr, du weißt, dass wir aus eigener Kraft dein Wort nicht recht verstehen können und deshalb bitten wir dich, Herr, dass du uns Gnade schenkst. Dass wir es verstehen, was du uns sagen willst, dass du Gnade zum Reden und auch zum Hören gibst. Danke, dass wir ein Zeugnis für dich sein dürfen und einfach mit dir geborgen sein oder in dir geborgen sein dürfen. Und so segne uns jetzt, Herr. Wir danken dir. Amen. Ja, wir beschäftigen uns heute Abend mit dem Text aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Und die möchte ich jetzt gerade lesen. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil, da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid. Und einst nicht in Gnaden ward, nun aber in Gnaden seid. Kommt zu Jesus, schreibt der Petrus im Vers 4. Zu ihm kommt als dem lebendigen Stein. Und unter diesem Gedanke, zu ihm, zu Jesus kommt, möchte ich auch aus dem Text jetzt ein paar Aspekte herausgreifen, die mir wichtig worden sind. Zum Ersten, kommt zu Jesus, dem Fundament, dem lebendigen Eckstein, auf dem die Gemeinde Jesu gegründet ist. Und dann, kommt zu Jesus zum Ablegen des alten Wesens. Kommt zu Jesus, damit ihr im Glauben wachsen könnt, dass wir begierig sein sollen nach der vernünftigen Milch, haben wir gelesen. Kommt zu Jesus als lebendige Steine in Gottes Bau und kommt zu Jesus als seine heilige königliche Priesterschaft. Zuerst das Fundament, der Eckstein. Zu ihm kommt als dem lebendigen Stein, der von Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Das ist das zentrale, unverrückbare Fundament unseres Heils und unseres Glaubens. Das ist Jesus Christus. Er ist der Grundstein, der von Gott selber gelegt worden ist. Das hat Gott schon 700 Jahre vor der Geburt Jesu von seinem Prophet Jesaja verkündigen lassen und vorhersagen lassen. Und genau diese Verheißung greift der Petrus hier auf in seinem Brief. Und sie ist erfüllt in Jesus. Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Was für eine Botschaft ist das, die mir da haben darf. Wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Gott selber hat seinen Sohn auserwählt, dass er für die Sünden der Menschen am Kreuz von Golgatha sterben sollte. Und Jesus hat Ja gesagt zu Gottes Willen und hat unsere ganze Sünde, unsere Schuld, meine Schuld getragen und auf sich genommen, damit ich nicht ewig verloren bin, damit wir nicht ewig verloren sind und in der Hölle, in der ewigen Gottesferne sein müssen. Deshalb ist Jesus diesen Weg gegangen, hat sich für uns geopfert. Und Jesus hat am Kreuz ja ausgerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Gottesferne, diese Verdammnis hättet eigentlich mir verdient. Aber Jesus hat meine, hat unsere Strafe getragen und bezahlt. Was für ein Geschenk ist das? Und dass wir das auch glauben können, was für ein Geschenk ist das? Ja, und ich habe mir so überlegt, was muss Gott das für Schmerzen bereitet haben, seinen Sohn für uns da hinzugeben am Kreuz. Das können wir gar nicht fassen mit unserem Verstand. Aber es gibt keine andere Errettung, keinen anderen Weg als Jesus. Das, was der alte Bund mit seinen Opfer und Opfervorschriften und seine Gesetze nicht hat vollbringen können, das hat Jesus ein für alle Mal gültig am Kreuz von Golgatha vollbracht. Und deshalb ist er auch der kostbare Eckstein, ja, der so kostbar ist bei Gott. Wir finden sonst nirgends Erlösung und Heil. Und das ist ja genau das, was Gott will. Er will unsere Rettung, er will unser Heil, er will Gemeinschaft mit uns. Und so schreibt der Petrus, kommt doch zu diesem lebendigen Stein. Kommt zu diesem Stein, der von Menschen verworfen ist, bei Gott aber auserwählt und kostbar. Der Petrus schreibt hier davon, dass die Bauleute den Stein verworfen haben, dass er für die Ungläubigen ein Fels des Ärgernisses und ein Stein des Anstoßes ist. Das war damals so, als er in diese Welt gekommen ist, wo ihn die religiösen Führer der Juden verworfen haben. Und auch heute noch stoßen sich viele Menschen an Jesus, an seinem Kreuz, an seiner Auferstehung, dass man das Heil allein in Jesus finden kann, ja, das widerstrebt dem menschlichen Verstand. Und so stößt man sich an Jesus, aber darauf möchte ich jetzt nicht weiter eingehen, weil es heißt hier, für uns aber, für uns, die wir an Jesus Christus, an das Fundament, an den kostbaren Eckstein glauben, ist er der von Gott gelegte, wertvolle Eckstein, auf den wir unser Leben bauen dürfen. Auf ihm dürfen wir fest gegründet sein. Und er ist der lebendige Eckstein, schreibt der Petrus hier. Jesus ist nicht im Tod geblieben, er hat den Tod besiegt. Er ist auferstanden am dritten Tag und er lebt. Ja, wir haben einen lebendigen Heiland, zu dem wir immer kommen dürfen. Er ist da und kümmert sich um uns, auch wenn wir ihn leiblich nicht sehen. Und dann spricht der Petrus auch noch ein paar Punkte an, wie sich im Alltag unser Christsein zeigen soll. Und da schreibt er hier gleich im Vers 1, so legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei, Neid und alle üble Nachrede. Kommt zu Jesus, legt doch bei ihm ab, was euch beschwert. Schon bei unserer Bekehrung haben wir ja unsere ganze Schuld bei ihm abgelegt. Lege dafür am Kreuz und dafür das immer wieder tun. Und jetzt soll unser neues Leben in Christus und als Gotteskinder kein besseres oder aufpoliertes altes Leben sein, sondern ein neues Leben in Jesus. Und dann schreibt der Petrus auch an die Christen, was sie ablegen sollen. Alle Bosheit, Das ist ein vielseitiger Begriff. Alle Bosheit, Betrug, Heuchelei, üble Nachrede. Ja, unser altes Leben, das sucht unseren eigenen Vorteil. Aber das neue Leben soll das suchen, was droben ist, wo Christus ist. So lesen wir es im Kolosserbrief, im Kapitel 3. Interessant auch, zu diesem Thema nachzulesen. Ja, unsere Blickrichtung soll auf Jesus gerichtet sein. Unser neues Leben soll ein Zeugnis für ihn sein. Aber ich denke, wir alle spüren das immer wieder. Wir wollen zwar ablegen, aber doch haben wir immer wieder zu kämpfen mit unseren Eigenheiten, mit unseren Schwächen. Ich mit meinem Wesen, meiner Natur. Und ich denke, es ist einfach auch ein Prozess, unser ganzes Glaubensleben lang, der uns beschäftigt, dass wir immer wieder sehen müssen, wo ich was und sehen dürfen, wo wir was ablegen sollen. Ich muss das alte Wesen ablegen wollen, mich danach sehnen. Und wenn ich es aus eigener Kraft und eigenem Antrieb nicht schaffe, und das stelle ich bei mir immer wieder fest, dass da Dinge sind, die Gott nicht gefallen, dann kann ich zu Jesus kommen und ihn bitten: Herr, du siehst, wo es bei mir klemmt. Und du siehst, dass ich es aus eigener Kraft nicht schaffe, aber Herr, hilf mir doch. Und wenn wir uns nach ihm ausstrecken, dann wird er uns auch helfen, dass das neue Leben in Christus in uns mehr und mehr Gestalt gewinnen darf. Und dann schreibt Petrus im Vers 2, seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil, da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Der Petrus, er benutzt hier das Bild vom Baby. Ein Baby, das schreit, wenn es Hunger hat. Es braucht Nahrung. Und da kannst du versuchen, das Baby abzulenken mit was du willst. Wenn das Hunger hat und schreit, dann lässt sich das erst beruhigen, wenn es Nahrung gekriegt hat. Und so schreibt der Petrus, soll es auch bei uns als Christen sein. Wenn wir Christen geworden sind, wenn wir doch geschmeckt haben, wie freundlich Gott zu uns ist, wenn wir die Sündenvergebung erfahren haben und sein Heil erfahren haben dürfen, ja, da sollen und dürfen wir nicht dabei stehen bleiben. Ohne Nahrung verkümmert das Baby und wird am Ende sterben. Und so ist es auch bei uns Christen. Wir müssen zu Jesus kommen. Wir brauchen unbedingt Nahrung. Ja, und wir wissen es, diese vernünftige Milch, von der Petrus hier spricht, das ist das Wort Gottes. Das darin, in seinem Wort begegnet uns Gott. Da zeigt er uns sein Heil und sein Wille für unser Leben. Wenn wir die Bibel lesen, wenn wir Gemeinschaft haben, unter Gottes Wort, im Gottesdienst oder auch hier in der Gemeinschaftsstunde und so weiter, da dürfen wir erfahren, wie gütig er ist. Da darf unser Hunger gestillt werden und wir dürfen schmecken, wie wir gelesen haben, wie freundlich der Herr ist. Da dürfen wir gestärkt werden und wachsen im Glauben. Es ist für unser geistliches Leben und Vorwärtskommen wichtig, dass wir persönliche Nähe und Beziehung zu Jesus pflegen. Es ist wie bei der Milch, bei der Mutter. Wenn die Nahrung direkt aus das Baby direkt die Nahrung aus von der Mutter bezieht, aus der Quelle, also aus der Lebensverbindung, so soll es bei uns auch sein, aus der Lebensverbindung mit Jesus sollen wir Nahrung beziehen. Und nur so kann unser Leben auch durchdrungen werden von Jesus und geprägt werden. Und danach sollen wir auch begierig sein. Ja, und wenn ich in mein Leben schaue, dann stelle ich immer wieder auf, dass es da manchmal auch mangelt. Vielleicht geht es euch auch so. Und ich denke, es ist eigentlich gut, wenn wir das feststellen, dass es da mangelt. Denn dann klopft Gott an unsere Herzenstür. Und dann sind wir eingeladen. Komm doch zu Jesus. Bitte ihn, dass er uns in uns diesen Hunger neu wecken möchte. Ja, und dann brauchen wir diese geistliche Nahrung ja auch, um unsere göttliche Berufung im Reich Gottes wahrnehmen zu können. Der Petrus schreibt hier im Vers 5, und auch ihr als lebendige Steine, erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Es ist im Petrus wichtig, dass wir zu Jesus kommen und uns einbauen lassen in seine Gemeinde. Erbaut euch, lasst euch aufbauen. Und auch das ist wichtig, dass wir uns gut entwickeln können im Glauben. Da brauchen wir Gemeinschaft. Die Gemeinschaft der Gläubigen, da brauchen wir Gemeinschaft mit anderen Christen, wo wir geistliche Nahrung aufnehmen können, wo wir im Glauben gestärkt werden, wo wir auch vielleicht Sorgen und Nöte teilen dürfen, uns gegenseitig ermutigen und helfen dürfen. Und wenn es nötig ist, auch mal Korrektur und Ermahnung erfahren dürfen. Es ist wichtig, dass wir Gemeinschaft auch in der Gemeinde haben. Und der Petrus spricht von lebendigen Steinen. Bei mir ist meine Trockenmauer zusammengebrochen hinterm Haus und dann habe ich die müssen abreißen voll und wieder frisch aufsetzen, alles von Hand. Die Steine zusammenpassen, das sind tote Steine. Aber so sollen wir nicht sein. Wir sind lebendige Steine. Und bei lebendigen Steinen spricht der Petrus auch nicht von unserem eigenen Leben, sondern er spricht aus dem Leben, aus der Quelle von Jesus, dass Jesus uns dieses Leben schenkt. Und wie sollen wir uns jetzt einbauen lassen in dieses Haus, in dieses geistliche Haus, also in die Gemeinde? Ja, wir dürfen zu Jesus kommen und er wird uns zeigen, wo er uns einfügen möchte, wo er uns haben will. Unser Herr Jesus weiß, an welchem Platz er uns braucht und wo wir auch, und er will uns auch an diesen Platz stellen. Und da ist es wichtig, dass wir auch Ja sagen zu dem Platz, wo Jesus uns hinstellen möchte. Dass wir ihn annehmen, dass wir ihn auch mit ganzer Hingabe ausfüllen. Vielleicht ist es ein Platz irgendwo im Licht. Vielleicht aber ist es auch ein Platz ganz im Verborgenen. Vielleicht ist es ein Platz, wo wir viel Druck aushalten müssen. Wo andere zu tragen sind, wo Tragkraft gefordert ist. Wo man in Gebet und Fürbitte füreinander eintritt. Vielleicht ist es auch ein Platz, an dem wir Menschen, die in Not sind, ganz persönlich und direkt beistehen können. Wo ich meine Begabungen, mein Mitgefühl, meine Zeit einbringen kann, mein Geld, was auch immer. Ja, und dann sind da auch Steine eingebaut in der Gemeinde, die Eigenarten und Ecke und Kante haben. Wo es vielleicht nicht immer so leicht ist zum Tragen. Aber da muss mir auch klar sein, dass auch ich so ein Stein bin mit Ecke und Kante, der andere zu tragen gibt. Und ich denke, es ist einfach gut, dass wir uns da immer auch wieder gegenseitig helfen und füreinander beten können. Das ist so wichtig. Und wenn wir unseren Platz in der Gemeinde einnehmen als lebendige Steine, da dürfen wir auch im Glauben wachsen. Und wenn wir uns auch in der Gemeinde in Liebe Jesu begegnet und uns von ihm leiden lassen, dann wird man spüren, dass Jesus in unserer Mitte ist. Und dann werden wir auch zu einer einladenden Gemeinde, wo Menschen spüren, dass da der Friede Gottes ist. Und dann spricht der Petrus noch von geistlichen Opfern, von der geistlichen Priesterschaft, heiligen Priesterschaft, die geistliche Opfer bringen soll. Ja, Opfer ist ja immer Hingabe. Und ich denke, da ist es zunächst wichtig, dass wir uns ganz Gott hingeben. Wir sollen zu Jesus kommen, unser Leben, unseren Leib ihm geben, als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, wie wir es im Römerbrief lesen können. Und da ist auch unsere Gesinnung damit gemeint. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Dass wir den Lüsten des Fleisches ganz bewusst absagen, Nein sagen zur Sünde. Geistliche Opfer sind aber auch Danken und Loben. Und dafür haben wir so viel Grund. Wir haben Sündenvergebung erfahren dürfen. Wir haben Gottes Heil erfahren dürfen. Wie oft hat er uns schon bewahrt und durchgetragen? Ja, und er hat versprochen, dass er bei uns ist, bis wir mal das Ziel erreichen bei ihm. Und in den Psalmen lesen wir das immer wieder, wie das Lob Gottes wichtig ist. Lasst uns durch ihn, durch Jesus Gott, alle Zeit als Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen, steht im Hebräer 13, Vers 15. Vielleicht kann man so zusammenfassen, dieses geistliche Opfer, nicht mehr ich, sondern Jesus. Möge Gott doch helfen, dass man da weiterkommt. Und dann noch ein paar Sätze zur geistlichen Priesterschaft, zur königlichen Priesterschaft. Die Aufgabe von Priestern ist ja, Menschen zu Gott zu führen. Bei Israel im Alten Bund, die viele Opfer, mit ihren ganzen Opferzeremonien. Aber jetzt im Neuen Bund sind wir als Gläubige, die Gemeinde Jesu, damit beauftragt, eine königliche Priesterschaft wahrzunehmen. Und die Gemeinde Jesu ist der Leib Christi in dieser Welt. Er hat uns zu Königen und Priestern gemacht, steht in Offenbarung 1, Vers 6. Ja. In dieser, ja, ich sage, in dieser priesterlichen Haltung sollen wir vor Gott stehen und unseren Dienst tun. Es ist unser Auftrag, für die Rettung der Menschen einzustehen, für sie zu beten. Und dann müssen die Menschen auch von diesem heiligen Jesus erfahren, durch unser Leben als Christen, wie, was wir ausstrahlen. Und durch die Verkündigung des Evangeliums. Die Freude an Jesus und dem, was er für uns getan hat, soll unsere Ausstrahlung prägen. Wir sollen mit Freude seine Taten erzählen. Die Hoffnung, die wir in Jesus haben dürfen, die soll aus unserem Leben und aus unserer Gemeinde ausstrahlen und verkündigt werden, dass doch noch viele Menschen dieses Heil in Jesus annehmen. Das ist dem Petrus wichtig, dass die Gemeinde Jesu ein Ort ist, wo man zu Jesus kommt, wo die Gegenwart Gottes sichtbar und spürbar ist und wo Gottes Wort verkündigt wird. Ja, und schließen möchte ich mit zwei Verse aus dem Psalm 107, aus dem Danklied der Erlösten, die Verse 21 und 22. Da heißt es, sie sollen dem Herrn danken für seine Güte und seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, und sollen Dank opfern und seine Werke mit Freuden erzählen. Amen.
Ganze 8 Seiten ist der erste und der zweite Petrusbrief gemeinsam lang in meiner Bibel. Also nur 8 Blätter beidseitig bedruckt. Manche Schüler müssen ihre Deutscharbeiter mehr schreiben. Aber Achtung, beim Lesen und beim Studieren, wenn man sich ein bisschen näher befasst und damit auseinandersetzt, da spürt man bald die Motivation und die Liebe, mit der Petrus diesen Brief oder diese Briefe durch seinen Mitarbeiter Silvanus schreiben ließ. Man merkt, dass diese 8 Seiten keineswegs mager sind, sondern komprimiertes Evangelium. Wort Gottes. Wir spüren ja auch die Verantwortung, die an Petrus damals tragen hat und die auf ihm gelegen ist. Petrus ist ja selbst persönlich von Jesus beauftragt worden, die Gemeinde zu leiten. Ihr erinnert euch bestimmt alle an das Erlebnis am See Genezareth, als Jesus Petrus nach der Auferstehung trifft und ihn fragt, Petrus, hast du mich lieb? Und er fragt ihn 3-mal und wartet 3-mal auf eine Antwort und gibt ihm dann 3-mal einen Auftrag. Er fragt, hast du mich lieb? Und Petrus antwortet, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagt, weide meine Lämmer, beim 2. Mal weide meine Schafe und beim 3. Mal weide meine Schafe. Petrus hat ganz klar den Auftrag gekriegt, die Gemeinde zu leiten. Er war nicht der große Theologe und Akademiker, wie es ein Paulus war. Aber Petrus war der Fels, der Leiter der Gemeinde. Und unter diesem Druck, unter dieser Verantwortung stand Petrus. Und er hat gespürt, auch die Gemeinde steht unter Druck und das Leben als Christ und als christliche Gemeinde wird schwerer. Petrus will seine Schafe helfen, dran zu bleiben an Jesus. Und er wünscht sich nichts mehr, wie dass sie trotz Gegenwind und allem, was schwer und mühsam ist, sich an ihrem Leben mit Jesus freuen können und mit ihrem Herrn verbunden bleiben. Ich möchte drei Schwerpunkte, drei Teile, die der Werner teilweise auch schon beleuchtet hat, nochmal ein bisschen vertiefen. Ein erster Punkt, der erste Frage, verworfen oder kostbar? Vers 4, da möchte ich beginnen. Da heißt es, zu ihm kommt, als zu dem lebendigen Stein, der von Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Dieser Vers macht deutlich, wie unterschiedlich ein und dieselbe Sache von Personen bewertet werden kann. Was für den einen Schrott ist, ist für den anderen kostbar und wertvoll. Gegensätzlicher kann die Bewertung nicht ausfallen. Die Menschen, die verwerfen Jesus, wie wir unseren Müll am Sperrmüll rausstellen. Und Gott sagt, Jesus ist auserwählt und kostbar. Die Menschen, und das ist nicht früher so gewesen nur, sondern heute noch genauso, wir lassen Jesus oft liegen. Im guten Fall vielleicht einfach nur so stehen und beachtet ihn nicht. Oft wird Jesus belächelt, sein Kreuz wird als Schande dargestellt, als Schwäche sein Leiden. Er wird verniedlicht oder als Symbolfigur, vielleicht noch als Talisman verwendet. In totalitäre und nationalistische Staaten, da wird Jesus bekämpft und es wird versucht, ihn zu beseitigen. Das bis heute. Das erklärte Ziel der indischen Regierung ist, dass jeder Inder auch ein Hindu ist. Da hat Jesus keinen Platz. Der islamische Staat, der duldet keine Christen in seinem Herrschaftsgebiet. Und er will Jesus schnellstmöglich beseitigen. Und dagegen der Kontrast, wie Gott seinen Sohn bewertet. Für Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer, der alles, was wir sehen und was wir haben und was wir erleben, selber geschaffen hat, für ihn ist Jesus nicht wertlos, nicht unscheinbar und nicht verworfen. Für ihn, für Gott, ist Jesus kostbar, so schreibt es Petrus hier. Er ist auserwählt. Er ist der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Weltgeschichte. Krasser könnte der Gegensatz eigentlich nicht ausfallen. Ich habe ein Beispiel gelesen, das möchte ich euch so weitergeben. Es hat sich in Paris im Louvre ereignet. Da sind zwei Männer durch dieses Museum gegangen und haben ein Gemälde betrachtet und der eine sagt zum anderen, ich weiß auch nicht, mir sagt das Bild irgendwie gar nichts, ich halte da jetzt nicht viel davon. Und der Direktor von dem Museum, der hat dieses Gespräch mitbekommen und als großer Kunstliebhaber fühlte er sich einfach jetzt gedrängt, hier mal einzugreifen. Und er hat die zwei Männer bei ihrem Gespräch unterbrochen und sagt, lieber Herr, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, aber in diesem Museum, da stehen nicht die Bilder auf dem Prüfstand, sondern Sie als Besucher. Die Qualität dieses Gemäldes hier ist längst festgestellt worden. Ihre geringe Wertschätzung dagegen beweist nur die Fragwürdigkeit Ihres Urteilsvermögens. Die Qualität von Jesus ist längst festgestellt worden. Ob ich als Mensch Jesus als einen Versager angucke oder Jesus als Gottes Sohn angucke, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Denn Gott hat die Qualität von Jesus längst festgestellt. Die Tatsache, dass Jesus Gottes Sohn ist, die Tatsache, dass er zur Rettung von uns Menschen selber Mensch geworden ist, dass er gelitten hat, dass er gestorben ist, für unsere Schuld. Und Tatsache ist, dass er als erster Mensch von den Toten auferstanden ist zum ewigen Leben. Und genauso ist Tatsache, dass wir genau das gleiche ewige Leben bekommen können, wenn wir an Jesus glauben. Also zurück zur Überschrift. Verworfen oder kostbar? Eindeutig kostbar und erwählt. Weil Gott sich darauf festgelegt hat. Und zwar schon lange, bevor Jesus Mensch geworden ist. Das, was wir hier lesen, vom Stein, vom Eckstein, vom Verwerfer, das hat er nicht erst Petrus hier geschrieben, sondern Petrus zitiert das Alte Testament. Wir lesen das im Psalm 118 zum Beispiel, wir lesen das in Jesaja 28. Da hat Gott schon festgestellt, dass Jesus das Fundament ist, der Eckstein, auf dem alles gebaut wird. Die Tatsache, dass Jesus wertvoll und kostbar ist, steht nicht zur Diskussion. Ein zweiter Punkt, begierig oder träge. Ich möchte zurückgehen zum Vers 2. Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Werner hat schon andeutet, der Martin Luther in seiner Übersetzung hat nicht von Wort Gottes geredet, sondern von der vernünftigen, lauteren Milch. Das liegt an dem griechischen Wort Logikos, also nicht, dass ich das weiß, ich habe das gelesen, Logikos, das hängt zusammen mit Logos, mit dem Wort. Und so ist man sich einig, dass hier wirklich das Wort Gottes, also die Bibel gemeint ist, mit dieser lauteren und vernünftigen Milch. Also eine klare Aufforderung an uns, begierig zu sein nach dem Wort Gottes, nach Bibellese, nach stiller Zeit, wie man das heute sagt. Wer wachsen will im Glauben, der muss die Bibel lesen. Je mehr, je besser. Aber genau das ist doch unser Problem im Alltag als Christ. Und ich kenne das in meinem Leben als junger Christ und als älterer Christ. Und ich glaube, ganz viele geht so. Bibellese ist umstritten. Bibellese ist umkämpft. Es fällt nicht so leicht. Und nicht auf Dauer geht es von alleine. Das Gierigsein, das kenne ich viel besser in andere Bereiche, in Zusammenhänge. Gierig sein nach Essen ist mir bekannt, nach Trinken, nach Geld, Besitz, nach Anerkennung, nach Macht und nach Befriedigung. Wir aber sollen gierig sein nach Gottes Wort. Und da ist gierig sein nicht negativ. Da ist gierig sein was Vorteilhaftes. Und jetzt mal ehrlich, wie sieht es nach deiner Gier nach Gottes Wort aus? Hast du noch richtig Hunger auf Bibellese? Das Bild vom Säugling, das zeigt es ja ganz deutlich. Werner hat es auch angesprochen. Das ist mir von unseren Kindern schon noch irgendwie so drin geblieben. Wenn ein Kind Hunger hat, dann gibt es keinen Pater. Da geht es richtig ab. So ein Kind kann schreien, wie man's, also wie wenn es grässliche Schmerzen hat. Und sobald die Mutter es an die Brust legt oder sobald das Kind das Fläschle kriegt, von jetzt auf nachher Ruhe. Ich bin ja ein Kindskopf, gell? Und wir haben unsere Kinder, die meisten, mit einem Fläschle großgezogen. Da bin ich also auch in den Genuss des Stillen sozusagen gekommen. Und wenn man so als Vater halt sich einen Spaß hat, dann zieht man das Fläschle mal raus und dann kann man sehen, wie schnell das wieder losgeht. Und dann steckt man es wieder rein und zack, ist Ruhe. So gierig soll er mir sein nach Gottes Wort. Es ist natürlich ein Anspruch, den Gott an uns da, den Petrus an uns stellt, seid gierig, damit ihr wächst. Also, für mich in diesem Vers, das Wachsen, das hängt mit dem Milch, also mit dem Bibellese zusammen. Wir sollen wachsen, zunehmen und unser Christsein soll reifer werden, unsere Erkenntnis soll größer werden und unser Leben soll geheiligter werden. Das Ziel ist schon sicher. Das stellt Petrus ganz klar raus. Wir sind errettet. Diese Errettung, die kann uns niemand wegnehmen. Doch Gott will uns gebrauchen. Er hat Verwendung für uns. Und dazu will er, dass wir wachsen. Wachsen im Glauben, dass wir dazu gewinnen. Also der erste Teil, das Gierigsein nach Gottes Wort, ist die Strategie, die Lösung dafür, dass wir wachsen im Glauben. Und jetzt möchte ich ein bisschen provozierend den Vers 1 da davor stellen. Kann es sein, dass Petrus uns in Vers 1 hilft, zu erkennen, an was es liegt oder liegen kann, dass uns das Bibellesen Mühe macht und mühsam ist und dass man nicht in die stille Zeit findet oftmals? Er sagt da in Vers 1, so legt nun ab alle Bosheit, allen Betrug, Heuchelei, Neid und alle üble Nachrede. 5 Gründe nennt Petrus, die verhindern können, dass wir gierig werden nach Gottes Wort. 5 Gründe, die er sagt, die man nicht nur verbessern sollen, sondern die abgelegt, also weggetan werden müssen. Die Bosheit ist das Erste. Bosheit können wir vielleicht aus 1. Mose 8, Vers 21, wenn es dort heißt, das Menschenherz ist böse von Jugend auf. Bosheit in unserem Leben, das zeigt sich durch bewusste, willentlich gefasste, schlechte Gedanken, die wir haben. Andere Menschen gegenüber. Sie äußert sich im Kritikgeist, wenn aus uns nur noch negative Sachen rauskommen und alles einfach nur schlecht gesehen wird. Bosheit ist angeboren, sagt die Bibel uns. Und trotzdem muss sie weg. Das zweite, Betrug. Wer betrügt, der tut Dinge, von denen er weiß, dass sie nicht richtig sind und er versucht trotzdem, damit durchzukommen. Als Christ kann dir passieren, dass dir plötzlich klar wird, dass eine Handlung, die du vielleicht jahrelang gemacht hast, du hast ganz normal so gelebt, dass dir plötzlich bewusst wird, vor Gott ist das nicht in Ordnung. Wenn der Heilige Geist in uns, und er sagt uns manchmal einfach solche Sachen, plötzlich, wir haben es gar nicht erkannt vorher und jetzt sehen wir es. Wenn wir dann trotzdem weiter so handeln, dann betrügen wir uns selber und Gott. Aber dieser Betrug, der wird uns den Hunger nach Gottes Wort eindämmen oder wegnehmen. Die Heuchelei, sagt Petrus hier. Ein Heuchler ist sowas wie ein Schauspieler. Nach außen zeigt man was, was nach innen gar nicht so ist. Heuchelei kommt oft zusammen mit Trug. Man versucht Dinge, die wissentlich Gottes Wille widersprechen, auch noch im guten Licht dastehen zu lassen. Heuchelei kann oder wird den Hunger nach Gottes Wort wegnehmen. Neid ist eigentlich Egoismus. Dem anderen, was der andere Gutes kriegt hat, eine Begabung, ein Geschenk, ein Besitz, dass wir das nicht gut sehen können, sondern ihm dabei nichts Gutes, sondern was Schlechtes wünscht. Gott segnet und ich mache diesen Segen schlecht. Neid verhindert meine stille Zeit und dass ich gierig bin nach Gottes Wort. Und die üble Nachrede, die kennen wir alle und die kommt mal mehr oder weniger deutlich zum Tragen. Man kann Rufschädigung dazu sagen oder Lästerei. Wir alle haben den Hang dazu, negative Neuigkeiten gern und schnell zu verbreiten. Das sollen wir nicht mitmachen, das muss weg. Wir sollen das Gutes reden über unsere Mitmenschen. Dieser Punkt ist ein großes Problem auch bei mir. Es rutscht einfach so raus. Und manchmal, in christliche Kreise, kann man das sogar als Gebetsanliegen tarnen. Für den oder den sollte man beten, der hat nämlich und so weiter. Petrus stellt diese 5 Punkte als Problem dar, das weg muss. Vielleicht als Wachstumshemmer, als Appetitdrossler. Wenn hier von Ablege die Rede ist, dann heißt es, dass wir uns willentlich entscheiden müssen, diese Sünde nicht mehr zu tun. Dass das gelingt, dafür brauchen wir Gottes Heiligen Geist, der uns sensibel dafür macht, dass wir es erkennen können, wo wir schuldig werden. Und dann ist es auch so, aus meiner eigenen Erfahrung, dass es nicht einmal erledigt wird, abgehakt, klappt jetzt. Es ist eine regelmäßige Übung für jeden Christen.
Muss ein bisschen Gas geben.
Aber den dritten Punkt muss ich euch noch sagen. Auserwählt, königlich, heilig und Gottes Eigentum. Es hat mich brutal gefreut. Der 9. Vers. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen soll die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Eine geniale Zusage. Petrus zeichnet hier nicht ein Wohlstandschristentum. Er ist sich sehr wohl bewusst, dass Nachfolge auch Nachteile bringen wird. Und er hat es an seinem eigenen Leib gespürt und er weiß es von seiner Gemeinde. Und er verschweigt es nicht, wenn er den Brief weiterschreibt. Er macht deutlich, dass man uns als Christen erkennen soll und darf. Und er zeigt uns in den weiteren Abschnitten, wie unser Leben praktisch aussehen kann. Da kommen wir die nächste Woche dazu. Aber in Vers 9, da setzt er mal so ein Fundament, so eine Basis, die einfach gültig ist. Und da kann man das vielleicht in meine Worte sagen, wir sind auserwählt. Gott hat uns auserwählt. Ganz am ersten, also oben lesen wir in Vers 4, Gott hat seinen Sohn auserwählt, Jesus, und er wählt auch uns aus. Wir werden von Gott, durch den Petrus hier, also durch Gottes Wort hier, auf die gleiche Ebene gestellt. Wir werden mit Jesus gleich auserwählt. Wir sind königlich. Wir gehören als Christen, die wir uns für Jesus entschieden haben, in die Gottesfamilie, in die königliche Familie rein. Wir sind heilig von Gott auserwählt. Und wir sind Gottes Eigentum. Und das finde ich total gut. Ich bin Gottes Eigentum. Das heißt, Gott passt auf mich auf. Ich gehöre zu ihm. Und Gott ist kein Schlammer. Er passt gut auf sein Eigentum auf. Und da dürfen wir davon profitieren. Und das ist was, wo wir uns einfach jeden Tag darüber freuen können. Es gibt eine Spannung in Gottes Wort und auch in diesem Petrusbrief zwischen Zusage und zwischen Anspruch. Heiligt euer Leben. Und dazu haben wir unseren Herrn Jesus. Und wir dürfen ihn täglich darum bitten, dass er unser Herz durch seinen Geist füllt und dass er uns zeigt, wo Handeln dran ist oder wo Ruhigsein dran ist, wo Rede dran ist oder wo Schweigen besser ist. Wir dürfen Jesus bitten, dass er uns hilft, abzulegen, was in unserem Leben Wachstum hemmt. Und wir dürfen ihn bitten, dass er uns einen richtig großen Hunger gibt zum Bibellesen. Und dass er uns Freude gibt, mit ihm zusammen unser Leben zu leben. Und so wünsche ich uns alle, dass uns der Heilige Geist, Gottes Geist in dieser Woche hilft, neuer Appetit, einen großen Hunger auf Gottes Wort zu kriegen.
Ja, dann möchte ich zum Schluss dieser Gemeinschaftsstunde noch beten mit uns. Lieber Heiland, wir in unserem Leben schon so viel Gnade erfahren dürfen. Wir dürfen dich als unseren Herrn und Heiland, als unseren Erlöser im Herzen haben. Du hast uns bis jetzt durchgetragen und du hast versprochen, dass du alle Tage bei uns bist, bis an der Weltende. Bis wir mal bei dir in der Herrlichkeit sein dürfen und auf dich, wie wir es gehört haben, diesen kostbaren Eckstein, da dürfen wir unser Leben fest gründen. Wir möchten auch danken, dass wir noch in der Gnadenzeit leben dürfen, wo wir dein Wort hören und weitergeben dürfen, dass wir uns noch frei versammeln dürfen, auch heute Abend, Herr. Ja, und du hast uns auch heute gezeigt, was für unser Glaubensleben und für unser Gemeindeleben wichtig ist. Lass uns doch neu begierig werden nach deinem Wort und hilf, dass wir es auch beherzigen und umsetzen können. Ja, und dann möchten wir auch besonders bitten, heute Abend für unsere alte und kranke Geschwister. Du kennst jeden Einzelnen und du weißt, was sie brauchen. Jetzt gerade auch die Beate, Herr, und der Eugen, wie wir es gerade gehört haben, wir befehlen sie in deine Hände und wir möchten einfach bitten, dass du auch in dieser schwierigen Zeit, in dieser Not, in der sie sich befindet, ja, sie einfach spüren lässt, dass du doch da bist. Herr, steh ihnen bei und ja, du könntest auch Gnade schenken, dass bei der Beate wieder auch durch eine Heilung nach den Brüchen da erfolgen darf, Herr. Wir befehlen sie dir an und auch uns möchten wir dir jetzt anbefehlen, dass du uns in diese Nacht begleitest, dass du mit uns gehst und dass du auch in der kommenden Woche einfach bei uns bist und uns durchbringst, Herr. Ja, und dann möchten wir uns einfach auch unter deinen Segen stellen und möchten bitte, Herr, segne du uns und behüte du uns, lass du dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe du dein Angesicht auf uns und gib du uns Frieden. Amen.